SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Schön, sind Sie dabei. Ungedeckte Kosten fürs Pflegeheim. Die Kantone müssen restlos zahlen, sagt das Bundesgericht. Ein wichtiger Entscheid, wir schauen ihn gleich genauer an. Dann sagen wir, wie sich der freie Fall der türkischen Lira auf den Handel mit der Schweiz auswirkt. Wir erklären, warum viele Schweizer Gebäude für den Klimawandel schlecht gerüstet sind und welche Lösungen Fachleute sehen. Und vor 34 Jahren zog Martin Aliot aus nach Dublin, um Auslandkorrespondent zu werden.
Aber ich muss zugeben, ich bin zu dem Zeitpunkt, wo die Überlegungen stattgefunden haben, noch nie in Irland gesehen, habe keinen blassen Schimmer gehabt, was das für ein Land ist, was das für Leute sind.
Heute ist sein Erfahrungs- und Erlebnisschatz riesig. Er teilt ihn mit uns im Rendezvous mit der Welt um 13 Uhr. Rendezvous mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Die steigenden Pflegekosten sind eines der dringendsten Probleme unserer Gesellschaft, die immer älter wird. Die Frage ist vor allem, wer bezahlt die Kosten, die weder die Krankenkassen noch die einzelnen Pflegebedürftigen selber übernehmen? Eigentlich sind seit Jahren die Kantone in der Pflicht. Allerdings leiden diese zunehmend unter diesen Restkosten und sie haben ganz unterschiedliche Regelungen. Nun hat das Bundesgericht im Fall St. Gallen einen wichtigen Entscheid gefällt. Für die Richterin Lausanne ist klar, die Kantone müssen ihrer Pflicht nachkommen. Elmar Plotzer von der Inlandredaktion, wie argumentiert denn das Bundesgericht?
Ja, das Bundesgericht kommt zum Schluss, dass die gesetzliche Regelung eindeutig ist. Es geht um die Neuordnung der Pflegefinanzierung von 2011. Sie haben es gesagt, der Bund hat festgelegt, dass der Anteil, den die Krankenkassen an Pflegekosten bezahlen müssen, und der Anteil, den eine betroffene pflegebedürftige Person selber bezahlen muss, dass diese Anteile klar begrenzt sind und dass für die Restfinanzierung die Kantone zuständig sind. Jetzt ist es im Kanton St. Gallen so, dass es da eine kantonale Regelung gibt, die eben auch für diese kantonalen Kosten Maximalbeiträge festlegt. Und bei einer Frau, bei einer älteren Frau in einem Altersheim waren die Pflegekosten am Schluss eben höher, also es gab einen Fehlbetrag. Der Kanton St. Gallen wollte dieser Frau den Fehlbetrag in Rechnung stellen. Das Bundesgericht sagt aber, nein, das geht gar nicht. Für den Restbetrag sind dann effektiv am Schluss die Kantone verantwortlich.
Diese Restkosten, sie sind ein Problem und sie beschäftigen ja auch die Politik. Inwiefern macht das Bundesgerichtsurteil auch politischen Druck?
Ja, vielleicht kann es den Druck noch verstärken, aber die Diskussion, die ist ja effektiv schon da. Vor etwas mehr als einem Monat hat der Bundesrat einen Evaluationsbericht veröffentlicht. Dieser Bericht ist zum Schluss gekommen, dass seit der Neuordnung der Pflegefinanzierung, dass es seitdem zu einer erheblichen finanziellen Mehrbelastung für die Kantone und Gemeinden gekommen ist. Ich kann es mit einer Zahl illustrieren. Vor dieser Neuordnung haben die Kosten pro Bewohner eines Pflegeheims und pro Jahr für Kantone und Gemeinden 9'000 Franken betragen. Nach der Reform waren es über 13'000 Franken, also eine klare finanzielle Steigerung. Das ist ein Thema. Der Bundesrat hat dazu auch eine Vernehmlassung eröffnet.
Das heisst also, Interessengemeinschaften, Verbände, auch Parteien können ihre Vorschläge einbringen. Welche konkreten Forderungen liegen denn da auf dem Tisch?
Bei dieser ganzen Diskussion gibt es ja ein Grunddilemma, das die ganze Diskussion schwierig macht. Auf der einen Seite, das ist auch Gegenstand dieses Bundesgerichtsurteils, klagen die Kantone über die steigenden Kosten, die sie tragen müssen und wehren sich natürlich, wenn sie dann noch irgendwie stärker in die Pflicht genommen werden sollten. Auf der anderen Seite, wenn man zum Beispiel bei den Krankenkassen schraubt, also da den Anteil erhöhen würde, würden sich natürlich die Krankenkassen wehren und es würde auch die Gefahr bestehen, dass die Prämien ansteigen würden wegen den Pflegekosten. Also das ist schon mal ganz ein heikles Dilemma. Die IG-Pflegefinanzierung, zu der gehören so wichtige Akteure wie der Heimverband Curaviva, der Spitex-Verband oder auch der Spitalverband H+. Sie schlagen vor, dass man eben gleichzeitig den Anteil der Krankenkassen eben etwas in die Höhe schraubt und gleichzeitig die Regelungen für die Kantone noch etwas präziser, noch etwas konkreter macht, also die Kantone noch stärker in die Pflicht nimmt, also dass quasi auf beiden Seiten der Druck erhöht wird, auf beiden Seiten die Verantwortung erhöht wird, Ob das ein Ausweg ist, das muss man derzeit offen lassen.
Also eine schwierige Suche nach Auswegen. Immer wieder wird ja auch über eine Pflegeversicherung diskutiert. Bisher war eine solche politisch aber ohne Chance. Welche Rolle könnte sie spielen bei der Suche nach Auswegen aus dem Kostendilemma jetzt in der Pflege?
Also ich glaube, jetzt unmittelbar ist sie nach wie vor nicht mehrheitsfähig. Bei der Pflegeversicherung gibt es auch noch offene Fragen. Zum Beispiel, wie würde man sie überhaupt ausgestalten? So nach dem Solidarprinzip wie die AHV oder eher, dass man selber etwas ansparen muss, wie bei der dritten Säule. Also da gibt es noch ganz, ganz viele offene Fragen rund um diese Pflegeversicherung, die mal immer mal wieder in die Diskussion kommt. Deshalb glaube ich, kurzfristig wird es kein konkretes politisches Thema sein, aber je nachdem, wie sich die ganze Frage mit den Pflegekosten entwickelt, je nachdem, wie groß der Leidensdruck noch wird, könnte das in naher Zukunft dann vielleicht doch wieder zum Thema werden.
Danke für diese Einschätzungen, Elmar Plotzer. Nun zu weiteren Meldungen des Mittags in der Übersicht mit Yvonne Lambricker.
Das türkische Innenministerium hat angekündigt, rechtlich gegen negative Kommentare in sozialen Netzwerken zur Wirtschaft vorzugehen. Es würden entsprechende Maßnahmen eingeleitet, hieß es. Seit dem 7. August seien über 300 Nutzerkonten festgestellt worden, in denen der Zerfall der türkischen Währung auf provozierende Art und Weise kommentiert worden sei. Die türkische Währung Lira hat seit Beginn des Jahres gegenüber dem Dollar über 75% an Wert verloren. Die türkische Notenbank hat den Banken ihre Unterstützung zugesagt. Sie werde alles tun, um die Finanzstabilität zu sichern. Nach einer Explosion in der nordsyrischen Provinz Idlib sei die Zahl der Todesopfer auf 69 gestiegen, 52 davon seien Zivilisten. Das meldet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte aus Großbritannien, die der Opposition nahesteht. Rettungskräfte der Weißhelme, die in den syrischen Rebellengebieten erste Hilfe leisten, sprachen von 67 Toten und 17 Verletzten. Die Explosion soll sich im Depot eines Waffenhändlers ereignet haben, der einem islamistischen Rebellenbündnis angehöre. Idlib ist eine der letzten Regionen in Syrien, die unter der Kontrolle von Aufständischen steht. Irans oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei hat die Korruption in der Politik kritisiert. Für den Verfall der iranischen Währung und die damit verursachte Wirtschaftskrise seien nicht nur die US-Sanktionen verantwortlich. Dies habe auch interne Gründe, nämlich Korruption in einigen Teilen der Regierung. Mit besserem Management und besserer Planung könne man mit den Sanktionen umgehen, so der Ayatollah in einer Fernsehansprache. Der russische Präsident Wladimir Putin wird am Samstag zu Gesprächen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel in Deutschland erwartet. Laut dem deutschen Regierungssprecher finden die Gespräche im brandenburgischen Schloss Meseberg statt. Dabei soll es um den Syrien-Konflikt, die Lage in der Ostukraine und energiewirtschaftliche Fragen gehen. Im Juli haben in der Schweiz knapp 1400 Personen ein Asylgesuch eingereicht. Das sind gut 10% mehr als einen Monat vorher, teilt das Staatssekretariat für Migration mit. Gegenüber dem Vorjahresmonat nahm die Zahl jedoch um knapp 20% ab. Die wichtigsten Herkunftsländer der Asylsuchenden waren Eritrea, Syrien und die Türkei. Die Schweiz sei weiterhin nicht das primäre Ziel der Migranten, die nach Europa kämen, erklärte das Staatssekretariat für Migration. Die Stadtzürcher Freibäder vermelden einen Besucherrekord bereits 5 Wochen vor dem Ende der Badesaison. Bis und mit Sonntag zählten die 15 Zürcher Badis zusammen mehr als 1,85 Millionen Eintritte, teilt die Stadt Zürich mit. Damit sei der Rekord aus dem Jahr 2015 übertroffen. Damals wurden in der gesamten Saison 20.000 Besucher weniger gezählt. Grund für die Rekordzahlen sei das konstant warme und sonnige Wetter. Das aktuelle Wetter. Heute Nachmittag wird es vielerorts nass, teilweise auch begleitet von Blitz und Donner. Morgen beginnt dann der Tag mit vielen Wolken und gebietsweise mit Regen. Im Flachland und vor allem im Süden wird es im Laufe des Tages sonniger. Die Temperaturen erreichen 24 bis 27 Grad.
Die türkische Wirtschaft ist unter Druck, die Währungsturbulenzen machen dem Land zu schaffen. Und das beeinflusst auch den Handel mit der Schweiz. Wie genau wirkt sich die Lira-Krise aus und wie wichtig ist der Handelspartner Türkei für unser Land? Darüber spreche ich jetzt mit Andi Lüscher von der SRF Wirtschaftsredaktion. Ja, Andi Lüscher, wie wichtig ist sie denn für uns, die Handelspartnerin Türkei?
Ja, die Türkei ist für die Schweiz wichtig, gehört aber nicht zu den ganz großen Handelspartnern. Laut einem aktuellen Bericht des Staatssekretariats für Wirtschaft beträgt das Handelsvolumen 3,3 Milliarden Franken pro Jahr. Die Türkei belegt damit Rang 20 der Schweizer Handelspartner, ist vergleichbar mit Ländern wie Indien oder Saudi-Arabien.
Die türkische Lira hat in den letzten 3 Monaten fast 60% an Wert verloren. Das heißt, für die Türken wird es teurer, Produkte aus der Schweiz zu kaufen. Umgekehrt werden für uns Importe aus der Türkei günstiger. Von welchen Produkten sprechen wir da in Sachen Export-Import?
Ja, wenn wir zuerst die Importe anschauen, da hat die Schweiz vor allem Textilien, Kleider und Schuhe importiert. Dieser Bereich macht 40% aller Importe aus. Diese Produkte sind aus Schweizer Sicht günstiger geworden. Bei den Exporten handelt es sich vor allem um Medikamente und Impfstoffe. Jeder zweite Franken wird damit verdient. Dann aber auch Maschinen, Uhren und Schmuck. Hier geraten die Schweizer Unternehmen unter Druck. Ihre Produkte sind für die Türken, wie Sie bereits erwähnt haben, teurer geworden.
Und welche Exporte Unternehmen sind denn am stärksten betroffen?
Im Moment ist es noch zu früh für eine abschließende Antwort. In den Halbjahreszahlen zeigt sich die neueste Lira-Krise logischerweise noch nicht. Die Schweizer Unternehmen Rieter, ABB, Comax und wie sie alle heißen, sind aber unterschiedlich stark von der Krise betroffen. Reine Exportunternehmen haben sicher mehr Probleme als Unternehmen, die in der Türkei eine eigene Produktionsstätte haben, die ihr Personal dort in Lira bezahlen. Und dann spielt es auch eine Rolle, wie sich die Unternehmen gegen Währungsrisiken abgesichert haben. Dafür gibt es ja Finanzprodukte. Sie sehen, je nach Situation sind die Schweizer Unternehmen also mehr oder weniger stark betroffen.
Kommen wir noch weg von den Unternehmen und reden über die Gesamtwirtschaft. Ist die schwache türkische Lira für die Schweizer Volkswirtschaft denn nun eher ein Vor- oder ein Nachteil?
Schaut man die Handelsbilanz an, dann sieht man, dass die Schweiz mehr Produkte aus der Türkei importiert, als sie in die Türkei exportiert. So gesehen profitiert die Schweizer Volkswirtschaft etwas mehr von der schwachen Lira, als sie eben verliert. Sollte die Krise aber den Euro unter Druck bringen, dann hätten wir indirekt auch ein Problem, nämlich ein Euro-Problem. Die Sache ist, wie gesagt, sehr komplex. Ich denke, es wäre im Interesse aller, wenn sich die Lira bald wieder stabilisiert.
Sagt Wirtschaftsredaktor Andi Lüscher hier im Rendezvous. Ja, und das haben wir noch für Sie bereit. Der neue Präsident Malis dürfte der bisherige sein und das verheißt nicht viel Gutes. Dann, Freiwillige spüren im thailändischen Pattaya Pädophile auf.
Es geht darum, dass man viele, viele Puzzleteile sammelt und durch unsere Aktion möglicherweise irgendwann mal ein Täter identifiziert oder überführt werden kann.
Spurensuche im Nachtlokal. Unsere Korrespondentin hat die Hobbyermittler begleitet. Und zufriedene Sportlerinnen und Sportler, zufriedene Organisatoren. Die Bilanz nach den ersten European Championships.
Wir müssen sehr darauf achten, dass das Event in einer Größe bleibt, die für möglichst viele Städte in Europa noch durchführbar ist.
Zuerst dies. Im Rückblick wird der Sommer 2018 wohl einer der heißesten in der Schweiz sein. Mit Blick in die Zukunft gehen die Experten aber davon aus, dass ein Sommer wie dieser zur Regel wird. Und damit dürfte es auch in Wohnungen, Büros oder Spitälern heiß werden. Denn viele Gebäude in der Schweiz, egal ob alt oder modern, sind ungenügend gerüstet für den Klimawandel und die steigenden Temperaturen. Das haben Forscher der Hochschule Luzern herausgefunden. Und sie fordern, Architektinnen und Architekten müssen umdenken. Zentralschweiz-Korrespondent Christian Öxlin berichtet.
Wenn im Sommer die Temperatur in einem Gebäude mehr als 26,5 Grad anzeigt, dann gilt dieses als überhitzt. Die meisten Menschen fühlen sich nicht mehr wohl darin. In Zukunft werden unsere Häuser häufiger und länger überhitzt sein. Ist es heute knapp 30 Stunden lang zu heiß im Jahr, werden es laut der Studie der Hochschule Luzern künftig bis zu 1000 Stunden sein. Die Architektur stehe deshalb vor einem Paradigmenwechsel, sagt Gianrico Settembrini, Leiter der Forschungsgruppe Nachhaltiges Bauen am Institut für Gebäudetechnik der Hochschule. Ingenieure und Architektinnen hätten sich bis jetzt zu stark auf den Winter konzentriert.
Wir müssen wirklich schon von Anfang an bei den Berechnungen denken, wie verhält sich das Gebäude im Sommer.
Vor allem große Fenster und Glasfronten sind problematisch. Diese seien zwar gut für die Lichtverhältnisse im Gebäude und attraktiv für die Bewohner wegen der Aussicht, sie heizen aber die Gebäude zu stark auf, Stichwort Treibhauseffekt. Große Glasflächen müsse man künftig zwingend kombinieren mit intelligenten Kühlsystemen. Diese bringen die Wärme ohne großen Energieverbrauch wieder aus dem Gebäude.
Eine Bodenheizung, die man umgekehrt laufen lässt, die Wärme dann ins Erdreich transportieren kann, speichern kann und dann im Winter mit den Wärmepumpen für die Heizung brauchen kann.
Diese Art der Kühlung, das sogenannte Geocooling, wird an einigen Orten bereits getestet, beispielsweise in der Gemeinde Riesch-Rotkreuz im Kanton Zug. In der neuen Überbauung Surstoffi sind etwa 20 Wohn- und Bürogebäude an das Kühlsystem angeschlossen. Erste Auswertungen zeigen, das System funktioniert gut, es kann die Innentemperatur um einige Grade senken. Bei der Konferenz der kantonalen Energiedirektoren ENDK will man die Luzerner Studie nun analysieren, sagt Olivier Brenner, stellvertretender Generalsekretär. Klar sei aber, dass Kühlsysteme wie Geocooling ihre Grenzen hätten.
Wenn sehr viele solche Liegenschaften in dieser Art und Weise gekühlt werden und ihren Wärmeeintrag in den Untergrund bringen, dann kann das natürlich zu einem Überhitzen des Untergrunds führen, was man teilweise auch schon festgestellt hat.
Deshalb seien bei der ENDK momentan auch keine Bestrebungen im Gange, moderne Kühlsysteme bei Neubauten vorzuschreiben, etwa um große Fensterfronten zu kompensieren, so wie das die Studie anregt. Das werde erst dann zum Thema, wenn die Mustervorschriften für die Kantone wieder überarbeitet würden. Das könne aber noch sehr lange dauern, heißt es bei der ENDK. Gianrico Settembrini von der Hochschule Luzern wäre es zwar lieber, es würde in dieser Sache schneller vorwärts gehen, er ist aber überzeugt, steht der Tropfen, höhlt den Stein.
Je wärmer die Sommer immer werden, umso mehr sind sich die Leute bewusst, was das für die Zukunft bedeuten kann.
Und dazu habe der Sommer 2018 bis jetzt ja einigen Anschauungsunterricht geliefert.
Mali in Westafrika. Das Land leidet seit Jahren unter Unsicherheit. Islamistischer Extremismus, Armut und schlechte Regierungsführung haben den Wüstenstaat in den vergangenen Jahren ruiniert. Vor diesem Hintergrund haben die Bürgerinnen und Bürger gestern einen neuen Präsidenten gewählt. Die rund 8 Millionen Wahlberechtigten konnten zwischen 24 Kandidaten auswählen. Die größten Chancen hat der amtierende Staatschef Ibrahim Boubacar Keïta, der seine Amtszeit um weitere 5 Jahre verlängern will. Auslandredaktor Patrick Wülser.
Eine Woche soll es dauern, bis die Wahlzettel ausgezählt sind. Das Resultat ist jedoch bereits heute klar. Der Alte ist der Neue. Auf den ersten Blick erstaunlich. Amtsinhaber Ibrahim Boubacar Keïta kann in seiner ersten Amtszeit nur eine sehr dürftige Bilanz vorweisen. Das westafrikanische Land mit seinen ausgedehnten Wüsten leidet seit Jahren an chronischen Problemen. Mali rangiert unter den unterentwickelsten Ländern der Welt. 90% der Bevölkerung verdienen weniger als 2 Franken pro Tag. Insbesondere besteht eine eklatante Ungleichheit zwischen dem Süden des Landes und dem marginalisierten Norden, wo es seit Jahren immer wieder zu Anschlägen islamistischer Extremisten kommt. Dieser Terror hat einen direkten Zusammenhang mit chronischer Armut, ethnischen Spannungen und einem so schwachen wie korrupten Staatsapparat. Trotz einer starken internationalen Militärpräsenz ist es nicht gelungen, die islamistische Gewalt im Norden des Landes zu stoppen. Allein militärisch wird es auch nie möglich sein. Es ist ein unheilvolles Gemisch aus Hoffnungslosigkeit, Machtpolitik und Gier, welche den Siegeszug der Islamisten gegen Süden möglich machten. Im Norden sind die Islamisten eine Minderheit, konnten aber mit unzufriedenen Tuareg-Stämmen Allianzen bilden. Diese fühlen sich seit Jahrzehnten von der Macht ausgeschlossen. In der Not entstand in den Wüstengebieten des Nordens deshalb eine Schmuggelwirtschaft. Drogen, Waffen und Migranten wurden zu einem lukrativen Geschäft, von dem auch Politiker in der Hauptstadt Bamako profitieren sollen. Selbst Amtsinhaber Keïta wird Korruption im grossen Stil vorgeworfen. Er ist also nicht der Mann, welcher dem Land und seinen 18 Millionen Bürgerinnen und Bürgern neue Hoffnung bringen wird. der Hoffnungslosigkeit seiner Mitbürger hat er wahrscheinlich auch seine Wiederwahl zu verdanken. Viele Malier haben jegliches Vertrauen in die Politik verloren und gingen gar nicht mehr an die Urne. Dazu kommt, dass die Opposition sich einmal mehr nicht auf einen Spitzenkandidaten einigen konnte. Sie ist mit 23 Kandidaten zur Wahl angetreten. Der heutige Vorwurf, die Wahlen seien manipuliert worden, muss zwar ernst genommen werden, für den absehbaren Wahlsieg Keitas wird er aber unerheblich sein. Denn die Opposition hat sich mit ihrem Kandidatenheer bereits im Vorfeld selbst neutralisiert.
Neun Minuten vor eins. Thailand ist eine beliebte Feriendestination für Familien, Backpacker, aber auch für Touristen, die auf Sex aus sind. Pattaya zum Beispiel. Seit amerikanische Soldaten den Küstenort als Erholungsdestination entdeckt hatten, gilt Pattaya als Mekka für Sextouristen. Und Pattaya ist auch beliebt bei Pädophilen. Diese Männer, die es auf Kinder abgesehen haben, aufzuspüren, ist nicht einfach. Eine Nichtregierungsorganisation, die sich um Opfer von Pädophilen kümmert, schickt deshalb regelmäßig Hobbyermittler los, um Beweismaterial zu sammeln. Südostasien-Korrespondentin Karin Wenger war mit ihnen im Nachtleben von Pattaya unterwegs.
Den Kopf gesenkt, die Hände zum Dankgebet aneinander gepresst, sitzen 40 Kinder vor ihrer Nudelsuppe. Supergon Nocha, der Direktor dieses Kinderheims in Pattaya, hat sie alle vor Pädophilen gerettet. Jeden Monat würde die Polizei ein bis zwei Pädophile in Pattaya verhaften. Viele weitere blieben ungestraft, sagt der Heimleiter. Kinder, die bei solchen Verhaftungen gefunden werden und keine Eltern haben, kommen ins Kinderheim. Früher waren die Opfer vor allem Obdachlose. Heute sind es auch Schüler und Kinder aus Kambodscha oder Laos. Ausländische Pädophile heiraten auch zunehmend Thailänderinnen, die bereits ein Kind haben, um sich dann an ihm zu vergehen. Alle Kinder haben etwas gemeinsam. Sie sind arm. Die Pädophilen zu identifizieren und zu verhaften ist nicht einfach. Oft verdienen lokale Polizisten am Geschäft mit. Drei Schweizer sitzen zurzeit wegen Pädophilie in einem thailändischen Gefängnis. Gegen weitere wird ermittelt, oft schon seit Jahren. Darum ermittelt der Direktor des Kinderheims selber. In seinem Büro instruierte er an diesem Nachmittag fünf Freiwillige, die als Lockvögel in die einschlägigen Bars gehen sollen. Mit versteckten Kameras sollen sie dort Fotos machen. Einer der Freiwilligen sagt, er hoffe, von Vermittlern angesprochen zu werden. Wir nennen den Hobbyermittler Gerd.
Das würde dann wahrscheinlich so funktionieren, die Kinder selber sind nicht erkennbar, nicht laufen da nicht rum, aber das sind dann Leute, die dann das irgendwie vermitteln können.
Diese Männer zu fotografieren in der Hoffnung, dass sie später von missbrauchten Kindern identifiziert werden können, das ist ihre Aufgabe. Mehrere Männer konnten laut Heimleiter Nocha dank dieser Fotos in den letzten Monaten verhaftet werden. Der Heimleiter schickt die Ermittler an diesem Abend ins Rotlichtviertel. Das erste Ziel ist eine Schwulenbar. Dort erzählt ein pensionierter Schweizer den Ermittlern, die sich als Touristen ausgeben, wie er in jeder Bar seinen Barjungen habe. Ein paar alte Franzosen greifen nach ihrem Bier und nach dem jungen kambodschanischen Servierpersonal. 15 bis 25 Franken wollen die jungen Männer für Sex. Weitere 12 Franken müssen die Kunden an den ausländischen Barbesitzer bezahlen. Der Barbesitzer erklärt, wie er über einen Anwalt die nötigen Schmiergelder an die richtigen Polizisten zahle, damit bei ihm niemand unnötige Fragen stelle. Zum Beispiel nach den nicht vorhandenen Arbeitsbewilligungen seiner kambodschanischen Angestellten. Prostituierte, aber keine Kinder seien ihnen in der Nacht angeboten worden, sagt einer der Hobbyermittler am kommenden Morgen. Er hat zwar Fotos gemacht, aber keine nützlichen Informationen sammeln können.
Es war nicht so offensichtlich, wie ich eventuell vielleicht gedacht hätte. Also es ist nicht so, dass man da jetzt 5 Minuten sitzt und dann ist da so, dann wird einem so das Angebot gemacht.
Aber dieses Stereotyp, dass die alle fett und alt und glatzköpfig und sad aussehen, den Eindruck hatte ich jetzt auch. So sahen die da alle aus, außer uns.
Pädophile lockten die Kinder oft über Tage und Wochen mit Geld, Videospielen, einem Smartphone oder einem Schwimmkurs im privaten Pool an. Aber sie in flagranti zu erwischen sei schwierig, sagt Kemacha Prakyongmani, der stellvertretende Direktor einer thailändischen Spezialeinheit der Polizei, die sich mit besonders komplizierten Kriminalfällen beschäftigt. Die meisten Pädophilen kommen mit einem Touristenvisum oder einem für Pensionäre für 2 oder 3 Monate nach Thailand. Wenn wir das Beweismaterial gesammelt haben, sind die meist schon wieder weg. Zudem sind die Kinder oft nicht bereit, mit uns zusammenzuarbeiten, weil sie bezahlt werden. So auch im Fall des Schweizers Robert S., der jahrelang in Pattaya eine Bar betrieb. 10 Jahre lang ermittelte die thailändische Polizei gegen ihn, doch dann sprach ihn ein thailändisches Gericht vor 3 Jahren frei. Die Schweiz jedoch ermittelte weiter. Im vergangenen März wurde der 73-Jährige wegen sexuellem Missbrauch von 80 Knaben von einem Schweizer Gericht zu 16 Jahren Haft verurteilt. Jetzt sitzt er in der Schweiz im Gefängnis. Es ist ein Fall mit Signalwirkung. Ausländische Pädophile sollen sich auch im fernen Thailand nicht mehr sicher fühlen. Hobbyermittler Gerd hofft, dass auch seine Fotos dazu beitragen werden.
Und es geht darum, dass man viele, viele Puzzleteile sammelt und durch unsere Aktion möglicherweise irgendwann mal ein Täter identifiziert oder überführt werden kann.
Siebenmal EM Gold, 2x Silber, 6x Bronze. Aus sportlicher Sicht haben sich die European Championship für die Schweiz gelohnt. Wie aber sieht die organisatorische Bilanz des neuen Formats European Championships aus? 7 Sportarten in 2 Städten mit insgesamt 4.500 Athletinnen und Athleten. Haben solche Multi-Europameisterschaften Zukunft? Rachel Berocci berichtet.
Der Funke ist übergesprungen. Die erste Ausgabe der European Championships war erfolgreich. So erfolgreich, dass Mitgründer Marc Jörg davon ausgeht, dass in 4 Jahren wieder eine Multi-EM stattfinden wird.
Ich persönlich bin davon überzeugt und ich hoffe es auch sehr. Das liegt aber schlussendlich in den Händen der Verbände. Sie entscheiden, wie es weitergeht. Nach dem, was wir von den Verbänden gehört haben, sind sie aber alle dabei und wollen weitermachen.
Die Zuversicht des Schweizer Marketing-Spezialisten ist verständlich, denn mit wenigen Ausnahmen waren die Stadien in Glasgow gut besucht. Das primäre Ziel der European Championships war, Sommersportarten wieder mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Dieses Ziel sei erreicht worden, sagt Christian Stofer. Er ist Präsident des Schweizer Ruderverbandes Swiss Rowing. Als eine der kleinsten Sportarten in Glasgow konnten die Ruderer besonders profitieren.
Was außergewöhnlich hoch war, war die Präsenz in den Schweizer Medien, sowohl in den Printmedien, im Fernsehen mit den Direktübertragungen und vor allem auch im Online-Bereich, Social Media. Da erhielten wir übermäßig viele positive Reaktionen auf die Leistungen unserer Delegation im Vergleich zu einer, sage ich mal, alleinstehenden Ruderregatta.
Auch die Athleten selbst fühlten sich im Verbund mit anderen Sportarten wohl, stellvertretend Triathletin Nicola Spierig und BMX-Fahrer Simon Marquardt.
Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich sehe, dass die Ruder Medaille geholt haben, wo die Yolanda Neff Medaille geholt hat. Das motiviert mega. Und ich glaube, es ist super, dass das EM so zusammen sind.
Die ganze Infrastruktur und die ganze Organisation ist viel, viel besser und viel professioneller. Das finde ich sehr gut.
Die European Championships scheinen auch fürs TV ein geeignetes Format zu sein. Im Durchschnitt lag der Marktanteil im Schweizer Fernsehen SRF bei fast 18%. Die letzten 3 Tage sind da noch nicht mit eingerechnet. Eine gute Quote während der Sommerferien. Viel Lob also für die European Championships. Vereinzelt konnte man zwar hören, dass es schade sei, dass es mit Glasgow und Berlin 2 Austragungsorte gab. Mitgründer Marc Jörg sagt dazu:
Eines der Ziele, die wir aber hatten, ist, das ganze Event nachhaltig zu halten. Und das heißt eben, keine Infrastruktur zu bauen. Und das heißt wiederum, wir müssen Städte finden, die die Infrastruktur für alles haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir nach Kombinationen schauen, die das möglich machen.
Nachhaltigkeit heißt aber auch, dass der Event nicht allzu sehr wachsen darf.
Wir werden auch sehr vorsichtig sein. Ich glaube, das ist auch die Meinung der Verbände, neue Sportarten anzufügen. Ich glaube, wir müssen sehr darauf achten, dass das Event in einer Größe bleibt, die für viele Städte, für möglichst viele Städte in Europa noch durchführbar ist.
Wenn die Macher nicht die gleichen Fehler begehen wie andere große Sportevents, sind die European Championships ein Format für die Zukunft.
Punkt 1. Gleich im 1. und 4. unser erstes Rendezvous mit der irischen Hauptstadt Dublin. Regelmäßig haben Architekten und Städteplaner dort mit der großen Kelle angerichtet. Immer wieder ist der Prunk auch verblasst. Martin Aliot erzählt davon nach den Schlagzeilen des Mittags, heute mit Yvonne Lambricker.
Wer bezahlt, wenn ein Pflegefall mehr kostet, als das der Kanton maximal aufbringen will? Das Bundesgericht hat entschieden, der Kanton muss bezahlen. Er darf die Kosten nicht auf Betroffene abwälzen. Die Türkei will gegen negative Kommentare über den Zerfall der türkischen Währung in sozialen Netzwerken vorgehen. Laut dem türkischen Innenministerium werden entsprechende rechtliche Maßnahmen eingeleitet. Im Visier stünden bisher über 300 Nutzerkonten. Im Juli haben in der Schweiz knapp 1400 Personen ein Asylgesuch eingereicht. Das sind gut 10% mehr als einen Monat vorher, teilt das Staatssekretariat für Migration mit. Vergleicht man die Anzahl Gesuche mit jenen im Juli vor einem Jahr, ging die Zahl zurück um knapp 20%.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.